Wenn Japan sich als ein Land erweist, das zu Ihnen spricht, würde ich gern eines Tages mit Ihnen gemeinsam übersetzen, sagte Mariko wiederum mit einer Scheu, die aus der 40-jährigen Akademikerin eine Miko machte, ein Schreinmädchen der Shinto, Tochter eines Priesters, die in Trance die Botschaft der Götter verlautbarte, mit den Menschen des profanen Alltagslebens jedoch gänzlich unvertraut war. Ihm war klar, dass er in die Falle eines Klischees tappte. Er las in die zierliche Japanerin hinein, was ihm die paar Fetzen Literatur, die er kannte, an Versatzstücken anbot, weil er an einen Menschen, dessen gesamte Geschichte ihm ein Wald voller Rätsel war, sonst überhaupt nichts hätte hineinlesen können. Aber das würde sich ja ändern. Mit jedem Schritt, den er sich auf Japan zubewegte, mochten sich Schleier lüften und Türen öffnen, die ihm von Marikos Geheimnissen einen Teil erschlossen. Für den Augenblick genügte ihm, dass Mariko alles zu sein schien, was Ingeborg nicht war. Es freute sie, mit ihm Zeit zu verbringen, sie wünschte sich, mit ihm zu arbeiten, aber sie stellte keine Forderungen, und er war ihr nichts schuldig. »Sie würden gern mit mir übersetzen?« fragte er sie. »Haben Sie dabei an einen bestimmten Autor gedacht?« Sie nickte erregt, verhuscht, wiederum wie ein Mädchen aus dem Tempel, das mit dem nächsten Atemzug verschwinden würde. »An Miyazawa Kenji.« Er hing dem Sutra der Lotusblume vom wunderbaren Gesetz an, und ein wenig scheint mir sein Schreiben dem Ihren im Geiste verwandt, wenn es erlaubt ist, das zu sagen. Vorwiegend Märchen schrieb er, Gedichte, Geschichten für Kinder, die man Erwachsenen hinlegen möchte. Eine über eine Nachtschwalbe, die ein bitteres Leben führt, weil der Habicht und all die anderen Vögel sie für ihre Hässlichkeit verachten. Sie will in den Himmel fliegen, um die Sterne um Rat zu fragen, die Kälte färbt ihren Atem blau und ihr schwacher Körper erfriert. Als sie zu sich kommt, findet sie sich jedoch am gewölbten Firmament wieder, neben dem Sternbild Cassiopeia, mit dem sie gemeinsam erstrahlt. Wenn das etwas wäre, das zu ihnen spricht? Sie war viel kleiner als er, wie eine Nachtschwalbe vor einem Habicht. Er lächelte zu ihr hinab und unterbrach sie. »Ja, das ist etwas, das zu mir spricht. Ich würde die Geschichte gern lesen. Ich würde gern viel mehr von diesem Dichter und der Lotusblume vom wunderbaren Gesetz lesen. Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir helfen würden, sowohl meine kaum vorhandenen Kenntnisse als auch mein kümmerliches Japanisch aufzufüttern.« Im folgenden Jahr erschien Momo in japanischer Übersetzung, und Michael fuhr mit Mariko nach Tokio und Kyoto, um seinen Roman vorzustellen. Sie half ihm aus, wo ihm die Worte fehlten, sie ging mit ihm ins Theater und sie besorgte jemanden, der ihnen das jahrhundertealte Zeremoniell einführte, auf japanische Weise mit einem Bogen zu schießen. Darüber hinaus trieb sie einen Verwandten auf, der ihm die Begegnung mit einem Roshi vermittelte, einem Meister des Zen, der eine Sangha-Gemeinschaft in ihren spirituellen Wegen unterwies. Sie zeigte ihm Märchenbücher von Miyazawa Kenji und eine Abbildung des schwarzen Notizbuchs, in das der jung verstorbene Dichter sein letztes Gedicht geschrieben hatte. Abends ging sie mit ihm in Ishiyaki-Restaurants, wo er zusehen konnte, wie auf der glühenden Steinplatte am Tisch die vielfarbigen Zutaten seines Essens zubereitet und zu einem kleinen Kunstwerk angerichtet wurden. Sie spazierte mit ihm durch die glitzernden Lichter der Riesenstadt zum Hotel und nachts schlief sie mit ihm, in seine Arme geschmiegt. Sie war auch alles, was Andi nicht war. Nicht verheiratet mit einem Mann, den nur ein Unmensch hätte kränken wollen, nicht unerreichbar, nicht gesegnet mit einem Kind, das nicht seines war und von dem er nicht gewusst hatte, dass er es sich wünschte.